und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures Lieblings-Harry-Potter-Podcast Radio Ravenclaw mit mir Mandy und
mit mir Robin.
Guten Tag.
Guten Tag, wie geht's dir?
Mir geht's gut und dir?
Mir geht's auch sehr gut. Ich hatte eine sehr schöne Zeit, das neue Kapitel zu lesen.
Ja.
Und befinden wir uns nämlich jetzt heute und zwar bei dem Kapitel Der besessene Klatscher. Wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben?
Wir haben das letzte Mal Mrs. Norris, die Katze vom Hausmeister Filch, versteinert an der Wand gehangen gesehen.
Ja.
Und eine kleine liebe Botschaft mit Blut war auch an der Wand geschrieben. Und zwar die Kammer des Schreckens wurde geöffnet,
Feinde des Erben,
nehmt euch in Acht.
Ja.
Ob ich das jemals flüssig hinkriege, vermutlich nicht. Und die Gang, also Harry, Hermine und Ron, werden verdächtig, dies getan zu haben, zumindest von Filch. Und es geht das Gerücht um, dass die Kammer des Schreckens offen ist. Und die Schüler wollen wissen, was die Kammer des Schreckens ist, ob es sie überhaupt gibt, ob es eine Legende ist. Und genau, jetzt befinden wir uns quasi bei dem nächsten Kapitel, weil wir ja wissen, dass das Quidditch-Match von Slytherin und Gryffindor ansteht.
Genau, und im letzten Kapitel wurde auch noch quasi gesagt, dass sie glauben, dass Malfoy hinter dem Ganzen steckt.
Mhm.
Und dass tatsächlich sie jetzt quasi sich in den Raum der Slytherins reinschleichen wollen. Und dafür brauchen sie den Vielsafttrank, den sie aber nur bekommen aus höchstpotente Tränke. Ein Buch, das in der verbotenen Abteilung ist.
Mhm.
Und da setzen wir quasi, nachdem der Plan formuliert wurde, setzen wir quasi an. Und ich fasse mal kurz das Kapitel zusammen.
Mach doch mal.
Wir beginnen bei der Stunde von Gilderoy Lockhart, der sich nach der Stunde mit den Wichteln von lebenden Tieren distanziert hat, sondern mehr Reenactments mit Harry meistens macht, von seinen eigenen Geschichten, die er dann quasi erzählt hatte. Und Harry arbeitet tatsächlich daran oder macht da mit, denn sie wollen Professor Lockhart im Großen und Ganzen irgendwann fragen nach einer Bescheinigung, damit sie in der verbotenen Abteilung können, um das Buch zu holen. Das machen sie dann auch irgendwann. Und dort hat dann Lockhart noch diesen, oder trägt dann vor, dass er ihnen noch viel Glück wünscht bei dem kommenden Spiel gegen Slytherin. Und wir wissen ja, dass die Slytherins eine super Ausstattung von Malfoys Vater bekommen hat, mit dem Nimbus 2001. Der schnellste Besen zu der Zeit, den man für Gold quasi kaufen konnte. Und dementsprechend ist die Quidditch-Mannschaft sehr, sehr aufgeregt.
Ja.
Und dann kommen wir quasi erstmal dazu, dass die Gang das Buch abholt, Madame, nicht Pomfrey, sondern wie heißt sie?
Madame Pince.
Pince. Ist so ein bisschen Augenbrauen nach oben, so ein bisschen, was wollt ihr denn mit diesem gefährlichen Buch? Aber okay, ihr habt eine Zustimmung vom Lehrer, also gebe ich es euch, aber so richtig traue ich dem Braten nicht. Und Hermine geht die Liste durch und sagt dann quasi, dass sie sehr viele verschiedene seltene Zutaten brauchen, um diesen Trank zu brauen. Das Ganze dauert ungefähr einen Monat. Sie brauchen unter anderem einen Teil desjenigen, in den sie sich verwandeln wollen. Und dann geht's quasi auch schon zu dem Quidditch-Match, was sich sehr schnell herausstellt, dass da einer der zwei Klatscher verhext wurde, in dem Sinne, dass er sich nur auf Harry bereitschießt. Das lässt dann die Schiedsrichterin einfach so geschehen, bis Harrys Arm gebrochen wird und er aber dann doch noch den Schnatz fangen kann. Und ihn dann voreilig Gilderoy Lockhart zu Hilfe eilt und sagt, okay, ich mache ihren Arm wieder heile, macht aber einen Zauber, wo alle seine Knochen aus dem rechten Arm verschwinden. Und dementsprechend muss er sich schmerzerfüllt in Madame Pomfreys, da kommt nämlich jetzt die andere Madame rein, quasi hinbegeben und dort die Knochen nachwachsen lassen mit dem Skelettwachstrank, den sie da hat. Dort wird er dann besucht von Dobby, der ihm zum einen gesteht, dass er hinter dem verschlossenen Tür zum Hogwarts-Express steht, dass er hinter dem verhexten Klatscher steht und dass er immer noch will, dass Harry aus Hogwarts quasi zurückkehrt, beziehungsweise zurück nach Hause geht, weil er immer noch glaubt, dass er eine Gefahr ist. Dann verschwindet er, weil Dumbledore, McGonagall und Madame Pomfrey untersuchen eine neue, oder was heißt, eine versteinerte Gestalt in Form von Colin Creevy, der, ja, der Dumbledore dazu veranlässt, zu sagen, dann ist es wahr, die Kammer des Schreckens hat sich geöffnet. Und stellt dann am Ende noch die Frage nicht, wer es war, sondern wie es geschehen ist. Und da beenden wir das Kapitel. Wie fandst du denn das Kapitel?
Ich bin ja kein großer Fan von Quidditch. Aber ich fand, was mir am meisten ins Auge gestochen ist bei dem Kapitel, ist, dass oder wie Harry, Hermine und Ron an das Buch höchstpotente Zaubertränke gekommen sind. Denn im Film ist es ja so, dass sie mit, oder beziehungsweise dass Harry mit dem Unsichtbarkeitsvorhang, wollte ich schon sagen, Umhang, in die verbotene Abteilung geht und sich da das Buch sucht. Ja. Im Buch ist es jetzt nun so, dass Gilderoy Lockhart ihnen ohne Probleme diese Bescheinigung unterschreibt, weil Hermine quasi sagt, sie würde sich gerne ein bisschen Hintergrundwissen aneignen, um ihm noch ein bisschen mehr zu schmeicheln. Und er unterschreibt es einfach so, ohne zu hinterfragen. Und ich glaube, er hat nicht mal den Buchtitel gelesen.
Ja.
Und was halt im Buch, finde ich, noch mehr unterstreicht, was für ein Vollidiot Lockhart ist. Also, dass er halt einfach keinerlei Interessen daran hat, die Schüler und Schülerinnen zu schützen und zu unterrichten, sondern dass es ihm nur darum geht, Ruhm abzubekommen und halt Ansehen.
Das hätte jetzt halt auch theoretisch das Buch zu Horcruxen sein können oder irgendwas, was tiefe, schwarze Magie beinhaltet. Und Gilderoy nur so, oh, ich kann unterschreiben. Hier zücke ich sogar meine Unterschreibfeder raus und signiert das handschwinglich. Und tatsächlich ist das wieder ein Kapitel, wo mir zwei Charaktere äußerst nervig vorkommen, wo ich nicht weiß, ob das natürlich steckt eine gewisse Intention dahinter, aber ob die Intention so stark nachverfolgt werden musste. Und Gilderoy Lockhart ist auf jeden Fall einer von den beiden.
Ja.
Auch später, wo er quasi den Arm fixt, dass es halt einfach, dass ihn da keiner aufhält, finde ich.
Sie haben es versucht, aber kein Lehrer hält ihn auf. Ich finde generell sehr viele Lehrer nicht. Ich glaube einfach, weil McGonagall mag ihn ja nicht. Genau wie sie ja auch im fünften Teil gegen Professor Umbridge ankämpft, sage ich mal. Aber ich glaube, die haben da einfach nicht so viel zu sagen. Weil die sind alle auf einer Ebene. Obwohl Professor McGonagall natürlich Hauslehrerin ist von Gryffindor und natürlich irgendwie so ein bisschen, ich glaube, sie ist ja auch stellvertretende Schulleiterin.
Ja.
Und natürlich hat sie ein engeres Verhältnis zu Dumbledore, aber ich glaube, sie hat trotzdem nicht mehr Entscheidungsmacht als jetzt, weiß ich nicht, Snape oder so.
Ja, aber ich meine, es geht ja wirklich darum, man kann es irgendwo erst schon als Angriff auf den Schüler sehen. Jetzt unabhängig, ob es Harry ist oder jemand anderes, also dadurch, dass er ihm sämtliche Knochen aus dem Arm entfernt hat, ist das schon was, wo ich zumindest Dumbledore denke, okay, jetzt reicht's. Wenn du meine Schüler verletzt, dann sollten wir das vielleicht nicht tun. Diesen ganzen Theaterkram, den er am Anfang des Kapitels mit Harry hat, jetzt mal außen vor gelassen. Das ist halt auch nervig, auch ein bisschen unangenehm, wenn sich ein erwachsener Mann quasi auf diesen 12-jährigen Jungen quasi legt, um nachzustellen, wie er den Werwolf bezwungen hat. Und er muss dann auch jaulen und so vor der Klasse. Das ist ein ganz, ganz weirde, ganz, ganz weirde Gefühl, was ich da bekomme aus mehreren Gründen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich denke, okay, so langsam wird es fast schon unglaubwürdig, dass das eine funktionierende Schule ist, wenn so ein Lehrer halt weit.
Aber glaubst du, vielleicht hat Dumbledore ja einen speziellen Grund, warum er Lockhart trotz all dem noch behält? Also vielleicht hat er irgendwie, dass Hogwarts einen bestimmten Ruf hat und Lockhart einfach in der Zaubererwelt einen bestimmten Stand hat und das halt für Hogwarts irgendwie gut kommt, dass er da unterrichtet. Oder vielleicht, dass er trotzdem noch in Lockhart so ein bisschen glaubt. Also, dass er doch mehr auf dem Kasten hat als die anderen Lehrer, jetzt im Hinblick auf die Öffnung der Kammer des Schreckens vielleicht.
Ja, also es kann schon gut, das kann schon auf jeden Fall gut sein, aber es ist halt auch wirklich, also kommt drauf an, wie viel man halt Dumbledore zuschreiben will. Ne? Das ist halt so das Ding. Dumbledore, er wird auf der einen Seite immer so allwissend und er weiß über alles Bescheid. Er hat alles eigentlich schon, er verrät es halt nur noch nicht. So ein bisschen halt Gandalf-mäßig so.
Ja.
Aber bei dieser Entscheidung weiß ich nicht so ganz. Das ist halt irgendwie alles so. Es könnte auch sein, dass es halt einfach so ein Druck von außen war, von wegen, Gilderoy Lockhart hat gerade so einen Hype und wäre das nicht super, wenn er bei Hogwarts wäre und
genau
dass er so Zustimmung bekommen hat oder so. Aber das wäre halt so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, jetzt wird mal langsam Zeit, da auf was zu gucken. Oder es ist halt so, wie Hagrid vermutet hat, dass sie einfach keinen anderen Lehrer gefunden haben, der sich
das
dafür
kann natürlich auch sein.
Gemeldet hat. Also,
dass sie so ein bisschen, ja gut, wir haben gerade keine andere Option, ne? Obwohl Snape natürlich seit Jahren um diesen Posten kämpft.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht einfacher wäre, einen neuen Lehrer für Zaubertränke zu finden. Aber wahrscheinlich haben sie einfach gerade ein bisschen Lehrermangel.
Ja, wie findest du die Reaktion von Hermine? dass sie immer noch fangirlt, obwohl...
Ich finde es ein bisschen absurd, weil jetzt mittlerweile müsste sie ja auch... Also gerade Hermine, finde ich, ist so eine rationale Person, die relativ schnell dann sagt, ja, okay, das ist halt Bullshit, was er da macht. Aber ich glaube, sie ist einfach so geblendet von... Ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich war auch als, weiß ich nicht, 12-, 13-Jährige halt so Fan von Leuten, dass mir halt egal war, was die gemacht haben. Dass sie halt, also dass ich die so toll fand. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, ich hätte irgendwie die Möglichkeit... von denen unterrichtet zu werden oder so, also sie nahbar zu haben. Hm. Ich glaube, dass da schon viel so ein bisschen Starstruck dabei steht, dass man gar nicht rational bedenkt, was da gerade passiert. Und man kann sich das natürlich auch ein bisschen schönreden, dass er jetzt die Knochen noch mal neu wachsen lassen kann und bliblablub.
Ja, aber ja, und ich meine, sie ist auch 12. Also
ja, genau, eben.
Hermine ist halt anders wie im Film keine perfekte Person hier, sondern sie ist halt immer noch ein 12-jähriges Mädchen. Und ja, das macht's halt dann schön irgendwie den Unterschied. Tatsächlich, wir bekommen einen kleinen Eindruck, nachdem sie sich zum Treffpunkt der Maulenden Myrte quasi gemacht haben, wo sie jetzt ja mehr Zeit verbringen werden. Mhm. In das Buch Höchstpotente Tränke. Zum einen wird da quasi von einem Trank gesagt, wo, oder es wird jemand gezeigt auf einer Illustration, dass ein Mann von innen nach außen gekehrt wurde. Mhm. Was immer so eine Formulierung ist, die liest sich besser, als wenn man sich wirklich vorm geistigen Auge vorstellt. Das stimmt. Das ist wirklich
sehr abartig.
Ja, ist wirklich äußerst äußerst verstörend
auch. Ich musste immer an diese Menschen in Biologiebüchern, die halt einfach keine Haut mehr haben. Also die so ein bisschen.
Genau.
Also eigentlich, dass man nur die Sehnen und sowas sieht, jetzt nicht die Eingeweide.
Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Vor allen Dingen, weil, also ich kenne das auch aus einem anderen Beispiel von Game of Thrones, wo es die Bolton-Familie gibt, die quasi den. Wie den gehäuteten Mann als Familienwappen quasi haben. Mhm. Und sie dann quasi, das hängt ja auch mit deren, die sind halt so ein bisschen brutaler und wahnsinniger. Und ich stelle mir halt auch vor, wie man das Buch gelesen hat und später die Show geschaut hat, als sie dann gelesen haben und da war ein gehäuteter Mann an einem Kreuz festgenagelt, denkt man sich so, schaurig. Aber dann in der Serie siehst du halt, wie da ein gehäuteter Mann ist. Und es ist so, es ist wirklich widerlich. Und diese Formulierung von innen nach außen gekehrt, finde ich immer mal wieder in verschiedenen Fantasy-Universen. Und ich finde, jedes Mal schreibt man das, glaube ich, schneller, als einem wirklich bewusst ist, absolut, wie das eigentlich aussehen muss. Also es ist ja eigentlich implodieren, explodieren. Es ist ganz, ganz weird auf jeden Fall. Und anderem haben wir eine Hexe, deren Arm aus den Köpfen wächst. Das ist schon wieder deutlich witziger, wie ich finde, weil ich mir sofort so wie so ein Einhorn denke, so, hallo. Quasi so eine Hand aus der Stirn raus singt. Wo schüttelt man dann die Hände?
Überall, jede Hand überall. Einzeln.
Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Aber
Was ich auch, oder was mir auch anders vorkam als im Film, war das Quidditch-Match. Mhm. Weil es gab kein richtiges Run-Off von Harry und Malfoy, der jetzt der Sucher von Slytherin ist.
Ja.
Und Harry wurde ja die ganze Zeit von dem Klatscher bedrängt und versucht zu verletzen. Und Harry tanzt mehr in der Luft, als dass er irgendwie den Schnatz sucht. Also er muss ganz verrückte Manöver, Flugmanöver machen, um halt dem Klatscher zu entwischen. Und Malfoy lacht ihn dabei aus, ohne sich dabei auf den Schnatz zu konzentrieren, der halt über seinem Ohr fliegt. Und Harry, mittlerweile mit gebrochenem Arm, weil der Klatscher ihn einmal erwischt hat, fliegt halt auf den Schnatz zu und holt ihn sich quasi und fällt dann auf den Boden, wo es ja auch nochmal wehtut. Aber also es ist sehr, es ist sehr unspektakulär und einfach sehr viel von Malfoys nicht qualifizierter Art, Sucher zu sein. Also er scheint, ich glaube schon, dass er Talent hat auf jeden Fall, aber wenn man ihn als Charakter runterbricht in diesem Buch, dann steht sein Stolz und seine Ader, andere Menschen runterzumachen und auszulachen über seinem Können. Und das ist, glaube ich, das Fatale, was ihn halt dann später in den Filmen und Büchern auch eher sympathisch macht, weil er halt diese Art verliert und halt merkt, okay, ich habe echt Scheiße gebaut und bin echt jetzt gerade ein Loser.
Naja. So. Ja, das ist halt krass, ne? Er hat sich so überlegen gefühlt, auch mit diesem Besen.
Ja.
Und das ist halt schon dann ein sehr überheblicher Move, dass einem nicht auffällt, dass so ein kleiner Schnatz an einem vorbeisurrt, beziehungsweise auch da länger er bleibt. Er hätte einfach greifen müssen und er hätte gewonnen quasi. Aber tatsächlich ist hier auch ein kompletter Bruch mit dem, wie wir im letzten Buch das erste Match gegen Slytherin haben, wo das halt noch so war, dass Lee Jordan sehr prominent alles moderiert hat und man gesagt hat, okay, und jetzt fliegt das und dann kommt und dann wird der Quidditch dahin, der Quaffle dahin geworfen und Tor, Tor. Hier zum einen halt dadurch, dass es so regnet und dass es halt so ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes so ein Nebel um Harry drumherum ist, wird auch die Erzählung nur um Harry quasi drumherum passiert. Es ist immer nur, wie Harry das gerade wahrnimmt, wie er sich um den Klatscher kümmern muss, dass er mal ganz kurz hört, dass Slytherin halt 60 Punkte vorne liegt, also 6 Punkte in normalen Match, was immer noch sehr viel ist, aber da zeigen halt einfach die Besenwirkung und dass Fred und George Harry einfach nicht aus den Augen lassen, weil sie nicht wollen, dass ihm was passiert, weil dieser.
Das ist auch sehr süß, finde ich.
Ja, voll.
Weil es gibt ja zwei Klatscher im Spiel und sie haben sich ausschließlich um Dinge gekümmert, der Harry belästigt.
Ja.
Und das, was natürlich auch irgendwie Sinn ergibt, weil der Klatscher wirklich versucht hat, Harry weh zu tun und auch auf sein Gesicht gezielt hat und ihm hätte wirklich, ich glaube, sogar töten können, wenn er ihn wirklich erwischt hätte.
Er zielt ja explizit häufiger aufs Gesicht.
Ja, und das finde ich halt echt schon. Das ist schon eine Nummer. Und es wird dann auch eine kleine Pause, weil Fred und George signalisieren, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und dann gibt es quasi ein kleines Timeout. Also ich weiß gar nicht, wie man das signalisiert beim Quidditch, ob man dann auch so einen Tee macht mit den Händen.
Vermutlich.
Ja, und anstatt, dass sie einfach sagen, hey, Madame Hooch, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Klatscher. Und vor allen Dingen, warum sieht sie das denn nicht?
Ja,
dass dieser Klatscher einfach die ganze Zeit auf Harry losgeht. Und dann wird debattiert, ob sie es sagen, weil dann wird das Spiel abgesagt, dann hat Slytherin gewonnen und es wäre alles doof.
Hätte es halt nicht, ne? Also dann wäre das
Spiel halt abgesagt gewesen. Eben, ne?
Dann hätte es gar nicht stattgefunden. Das habe ich mir halt tatsächlich aufgeschrieben. Zum einen, Madame Hooch taucht jetzt zum ersten Mal wieder quasi auf, seit dem letzten Mal Quidditch-Spiel quasi. Und das ist mir schon beim letzten Mal aufgefallen, bei dem letzten Match im letzten Buch. Reagiert niemand auf offensichtliche Zauberei im Spiel, die nicht zu dem Sport dazugehören. Ich verstehe, dass es ein grober Zauber, dass es ein grober Sport ist, wo viele Leute auch verletzt werden können. Mhm. Aber ist der Sport nicht gefährlich genug? Ich meine, beim letzten Mal hat Quirrell Harrys Besen verzaubert und der ist hin und her geruckt und runtergefallen und die Leute haben gesehen, was ist denn mit Harry los? Und selbst Hagrid hat ja gesehen, dass da irgendwie fauler Zauber im Spiel ist und so weiter.
Und dann war der Hutsch nur so, ich wünsche mir ein faires Spiel. Und sagt dann so, oh, es ist nichts Merkwürdiges hier. Absolut legitim, dass dieser Junge hier echt bedrängt wird.
Ja, das ist halt wirklich so ein Ding. Und dann hier halt auch nochmal, wenn dieser Klatscher Bögen fliegt, ohne dass jemand anderes, weil ich stelle mir vor, der spielt so, fliegt so ein bisschen wie so ein, wie so eine Kugel beim Pinball, so von Ecke zu Ecke und wird halt nur von den Treibern hin und her geschlagen. Wenn der in der Luft eigenständig ohne was anderes wieder zurückkommt und seit mehreren Minuten in einen Spieler aufs Korn, dann hätte ich auch als Hammer der Hut irgendwann gesagt,
Boy,
ob da irgendwas vielleicht falsch, vielleicht sollten wir den mal untersuchen oder gucken, jemand zaubert und Dumbledore ist ja auch auf dem Podesten. Also der sieht das ja auch. Warum?
Ist der eigentlich bei jedem Quidditch-Spiel, glaubst du?
Ich glaube, er ist Fan. Ich glaube, das ist so sein Highlight in der
Woche.
Glaubst
du, er rootet auch insgeheim für Gryffindor?
Schon. Ja. Weiß man eigentlich, in welchem Haus Dumbledore war? War er in Gryffindor?
Ich glaube.
Slytherin lives off.
Nee, ich glaube nicht.
Ja.
Aber es war ja auch, ich habe letztens, das hast du ja auch, die Information gehört, dass die Schauspielerin von Madame Hooch nur im ersten Film zu sehen ist, weil sie ab dann nicht mehr damit zufrieden war, dass sie weniger bekommen, also Gage bekommen hat, als die anderen SchauspielerInnen. Was auch so ein bisschen wild ist.
Ich glaube, es lag nicht an, dass sie weniger Gage bekommen hat, sondern dass sie keine expliziten Auflagen bekommen hat, weil ihr Gesicht ja gescannt wurde für die PC-Spiele und für die PlayStation-Spiele, dass sie halt dafür keine Auflagen bekommen hat und da gar nicht verhandelt wurde. Quasi über ihren Kopf hinaus entschieden wurde und das hat ihr nicht gefallen.
Sicher?
Ich glaube schon, ja.
Okay.
Also es ging auf jeden Fall um Bezahlung, aber im Sinne von, dass sie nicht zu diesen ganzen Zusatzprodukten, wie halt die ganzen Spiele halt, explizit gefragt wurde, ob sie da überhaupt Teil mit sein wollte. Auf jeden Fall ist es eigentlich schade, dass sie dann nicht mehr da ist, oder?
Naja, weil im zweiten Teil hätte sie ja, ich mochte sie aber auch im ersten Teil nicht. Also es ist mir eigentlich relativ egal.
Okay.
Aber ja, da hätte sie halt noch mal ihre Szene gehabt. Und ich finde es halt, warum sie dann quasi, wenn sie bei den Videospielen, also da so einen Aufstand gemacht hat, dass sie dann nicht gefragt wurde, dann halt bei den Filmen nicht mehr dabei ist, dann müssen die sich ja des Weiteren so gestritten haben, dass sie sagt, gut, dann mache ich halt gar nichts mehr.
Ich glaube, das war halt der Trotz-Move, wo dann die anderen sich gedacht haben, okay, dann so wichtig ist sie nicht. Und man hat ja auch nur ein Quidditch-Spiel irgendwie gezeigt. Und Vielleicht hatten sie es schon irgendwie geskriptet, wie sie das in dem Film halt haben wollen. Und Madame Hooch war nicht mehr so eine große Rolle. Wo du beim ersten Film musst du ja noch verkaufen, dass das ein legitimer Sport ist. Mhm. irgendwie. Obwohl offensichtlich gehext wird von den Zuschauerrängen. Und dass die Einfluss nehmen auf das Spiel. Aber egal. Aber später war es halt, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Ich glaube, wir haben auch in irgendeinem Film, ist doch original nur die Szene, wo man kurz das Quidditch-Feld sieht. Harry fliegt nach oben, sein Besen fängt an zu frösteln und
der
fällt
um. Ja, das ist der mit den Dementoren.
Der dritte, ja.
Genau. Ja, aber nach dem Spiel und ja, bitte.
Entschuldigung, aber tatsächlich bei dem Spiel ist ja auch noch neben diesen unfassbar vielen Dummheiten, die wir haben, von Madame Hooch, von allen anderen Außenstehenden, von Dumbledore irgendwo als Verantwortlicher für diesen Schülersport und Gilderoy Lockhart, der Harry verletzt, haben wir ja dann noch Harry selbst, der nicht sagt, okay, vielleicht sollten wir das untersuchen lassen, sondern sich irgendwas aus den Haaren zieht, von wegen, ja, dann gewinnt ja Slytherin, weil das Spiel wird ja abgesagt und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
Ja, vielleicht ist es ja so. Und vor allen Dingen, Wood meinte, er soll entweder gewinnen oder halt sterben.
Oder sterben beim Versuch, was ich auch hart finde. Das ist auch ein dummer Move von Wood. Also,
natürlich, aber Wood hat nichts anderes im Leben außer Quidditch.
Ja, stimmt eigentlich. Aber dass Harry dann auch noch sagt so, nein, ich schaffe es gegen den Klatschitz gewinnen. So, really?
Ja, aber er hat es geschafft.
Ja, aber er hat seinen Arm verloren in gewisser naja. Weise. Also, aber das finde ich halt auch noch, es gibt so viele Sachen, wo ich auch mir gefragt habe, so, sagt niemand irgendwas? Ist niemand so, okay, ich verstehe, das ist ein brutaler Sport, aber wollen wir nicht Einflüsse von außen verbannen? Oder gibt es da einen Gegenzauber für? Kann man ja, da nichts machen? Ja,
sollte man eigentlich machen, ne?
Naja.
Aber nachdem Harry dann im Krankenflügel angekommen ist, bekommt er ja auch Besuch von Dobby, der da, würde ich sagen, noch eine sehr nervige Person ist. Und immer dieses, aber Dobby darf nichts sagen. Und Dobby darf nicht verraten, wer die Kammer des Schreckens das erste Mal geöffnet hat. Dobby darf nicht sagen, wer die Kammer des Schreckens das zweite Mal geöffnet hat. Also Harry erfährt von Dobby, dass die Kammer des Schreckens bereits geöffnet wurde. Und wir wissen ja auch, von wem war es damals Hagrid?
Es war doch hier Dingens, Tom Riddle.
Genau, aber
Hagrid, er hat es auf Hagrid geschoben.
Genau, so deswegen war's. Ist Hagrid suspendiert worden. Aber darauf kommen wir später
noch. Da kommen wir später noch drauf.
Genau, und wir wissen, dass die Kammer des Schreckens tatsächlich gibt, also dass es keine Legende ist. Und Dobby will sich die ganze Zeit selber bestrafen und möchte Harry überreden, dass er jetzt doch zu den Dursleys wieder zurückgeht, weil ihm Ärger droht. Und ich glaube, Harry realisiert gar nicht, dass Dobby ihm eigentlich nur sagen will, es geht nicht um Schlammblüter, sondern um dich. Also.
Ja, aber auch seine Mittel sind ein bisschen fragwürdig.
Ja,
weil,
das stimmt.
Also das Erste kann man noch nachvollziehen, dass er die Tür zumacht zu Gleis 9 3/4. Kann ich nachvollziehen, dann kommt er physisch nicht mehr rein. Er ist aber trotzdem hingekommen. Und dann denkt er sich im Quidditch-Match vor allen anderen, wo er auch eher auffliegen könnte, wenn die halt den Klatscher mal untersucht hätten. Er will ihn so, wie soll man sagen, so verletzen, dass er quasi nach Hause geschickt werden muss. Wo ich aber denke, was soll er denn zu Hause, wenn die beste Medizin, die dieser Mensch haben kann, in Hogwarts ist, im Krankenflügel. Vielleicht kommt er dann noch mal in ein Krankenhaus in London, aber ein Zaubererkrankenhaus. Aber es hält ihn ja niemand davon ab, danach wieder nach Hogwarts zurückzukommen.
Ja.
Deswegen verstehe ich seinen Plan nicht so ganz, was der
ich
damit
glaub,
erreichen
will. Ich
glaube,
das macht auch nicht so wirklich Sinn. Aber wir wissen ja auch, dass Dobby Hauself von den Malfoys ist. Und ich stelle mir halt so vor, woher hat Dobby diese ganzen Informationen? Sitzen die Malfoys abends am Küchentisch und sagen so, boah, weißt du noch früher die Kammer des Schreckens, wie Tom Riddle die aufgemacht hat und es auf Hagrid geschoben hat? Good old times, oder? Also es ist so, als würden die darüber so reden.
Ja.
Und das vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob die das ja jetzt wissen können, weil Voldemort ist ja offensichtlich noch nicht zurück bisher. Und Ginny macht das ja gerade alles. Aber Tom Riddle versucht ja dadurch, beziehungsweise Voldemort versucht ja durch die Kammer des Schreckens wieder an Kraft zu gewinnen und lebendig zu werden, in Anführungsstrichen. Ist es so ein Ding, wo Malfoy, also Lucius, ihn unterstützt? Und es ist so sehr, was haben die Malfoys damit zu tun? Weil im Endeffekt haben sie laut dem Film nichts damit zu tun.
Aber doch, weil sie Ginny das Buch von das Tagebuch.
Ja, aber ich meine später. Also das ist der einzige Move. Also nicht wirklich, also ist Malfoy dann schon der Handlanger von Voldemort, aber wie kommuniziert er mit Voldemort? Wo ist Voldemort?
Also
ich habe sehr viele Fragen.
In meiner Entschuldigen Sie, Miss Joanne K. Rowling, was haben Sie sich dabei gedacht? Nein. Aber ich glaube halt wirklich, dass halt, also ich glaube, dass sowohl, also in meiner Vorstellung, dass sowohl Malfoy, also Draco Malfoy, als auch Dobby das überhört haben. Ich glaube, dass Lucius das bei seinen Einkäufen in der Nocturnengasse und so weiter immer mal wieder quasi oder diskutiert haben muss, weil er muss ja an dieses Tagebuch irgendwie rangekommen sein. Und dass er dann, vielleicht hat er es mit seiner Frau besprochen, so, dass beides überhört haben und beide zumindest wissen, dass die Kammer des Schreckens wieder geöffnet werden soll und das halt zur Rückkehr des Dunklen Lords führt. Und vielleicht weiß Dobby nicht alles oder weiß nicht, wer es jetzt physisch geöffnet hat. Weil das ist ja immer noch quasi, das glaube ich nicht, dass Draco das mal weiß. Sondern, dass man halt, dass die beiden halt einfach wissen, okay, hier passiert was Schlimmes. Und für Draco ist das halt Aufregung, weil, oh, hier, Schlammblüter, seid jetzt bald dran. Aber für Dobby ist es mehr so, okay, ich muss Harry retten, weil er damals, das wird ja auch zum ersten Mal erklärt, für die Sklavenhauselfen so ein Licht, so ein Beacon of Light in gewisser Weise war.
Ein Licht am Ende des Tunnels.
Sozusagen, ja. Und dann quasi so Hoffnung gegeben hat und jetzt will er sich quasi revanchieren, indem er ihn retten will. Aber das halt, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Dobby hinter allen Einzelheiten wirklich steckt.
Ja, aber er versucht zumindest das Beste, indem er Harry retten möchte, aber es klappt nicht und er muss sich immer wieder selbst bestrafen, weil er zu viel redet.
Ja, das stimmt.
Und Harry bedroht ihn dann ja auch so ein bisschen und sagt, gib mir mehr Informationen und dann verschwindet er einfach.
Ja, das ist wirklich, vor allen Dingen, ich finde es halt krass, dass Harry dann sagt so, boah, wenn meine Hand funktionieren würde, ich würde dich erwürgen, was ich nachvollziehen kann.
Ja.
Aber irgendwo ist es dann halt, es ist so ein Mischding, also keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich habe am Anfang ja gesagt, zwei Charaktere nerven mich, das ist Gilderoy und Dobby. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich dann doch sagen, er macht ja nur, was er kann, sozusagen. Und in seiner Welt macht das vielleicht alles Sinn. Aber, und vor allen Dingen hat er recht mit dem Punkt, dass seine größte Angst ist nicht, dass die Kammer des Schreckens ihn irgendwie angreift oder tötet, sondern dass Harry Potter sich einmischt, was er in jedem Buch, wo ein Geheimnis ist, mischt er sich aktiv ein.
Wobei ich aber finde, dass dieses Buch Hermine sehr pusht.
Ja, stimmt.
Also Hermine pusht die beiden, weil die auch gesagt haben, viel Saft trank, wenn das jetzt noch einen Monat dauert und wir haben keine Lust, irgendwie Teile von Crab und Goyle zu essen. Weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht. Und dann so, also sie ist sehr pushy, indem sie sagt, ja, ich kann es auch zurückbringen, wenn ihr nicht wollt. Aber wie wollen wir denn dann, weil ihr seid keine Schlammblüte, euch betrifft es nicht.
Ja.
Und bliblablub.
Finde ich krass, weil das für mich so ein bisschen der Kommentar ist, so von wegen aktiv was gegen Rassismus zu machen, was überraschend relevant heutzutage ist.
Leider.
Und das ist halt so ein Punkt.
Also leider in dem Sinne, dass
das ist leider immer noch notwendig ist. Nein, aber das fand ich aber auch einen starken Move, muss ich sagen. Das hat für mich Hermine tatsächlich noch mal ein bisschen näher gebracht, und dann kommen wir eigentlich quasi schon zur letzten Szene in dieser, also zur letzten Unterszene in der letzten Szene im Krankenflügel, wo Dumbledore, McGonagall und Madame Pomfrey den verschneiderten Colin Creevy ins Krankenflügelzimmer bringen und er versteinert ist.
Ja.
Und wir wissen noch schon wie, ne?
Ja, er hat seine Kamera in der Hand und wir wissen ja, wenn man wir wissen schon, aber Harry noch nicht, dass da ja ein Basilisk drin ist. Und wenn man den Basilisken direkt ins Auge blickt, stirbt man. Und wenn man ihn aber irgendwie durch eine Reflexion oder durch einen Spiegel oder wie auch immer durch eine Kamera sieht, dann versteinert man nur. Und Colin hat dann vermutlich ein Foto gemacht. Ich weiß gar nicht, wo er gefunden wurde, weil wie kann er ein Foto vom Basilisken gemacht haben, frage ich mich.
Also,
weil der guckt ja nicht einfach aus dem Moor und sagt, hallo.
Nee, klar. Also der Basilisk muss ja schon offen im Flur irgendwo entlang
gleiten.
Glaubst du? Nee. Muss doch.
Nee.
Weil sonst könnte er ihn ja auch gar nicht die Katze gesehen.
Ja, durch eine Reflexion. Aber der wird ja nicht durch den Gang gleiten, oder? Das finde ich sehr bizarr.
Vielleicht war, also das ist halt das Ding, ne?
Wahrscheinlich durch Toilettenausgänge oder so da halt.
Aber also meine Theorie ist, also Colin war ja auf dem Weg zu Harry, um ihm geheim so ein paar Snacks zu geben und so ein bisschen, es wird schon wieder, du wirst bald wieder gesund und so. Und meine Theorie ist, dass der Basilisk sich auf dem Weg zu Harry Potter gemacht hat, um ihn halt zu töten.
Ja.
Aber er muss ja in gewisser Weise irgendwo ja zum Vorschein kehren. Und dann quasi, um in den Raum zu kommen, wo Harry ist. Und ich denke mal, dass er auf Colin Creevy da getroffen ist, der Basilisk, wo quasi die nächste Toilette ist, er dann rausgegangen ist, Richtung Krankenflügel. Und Colin ihn dann gesehen hat.
Das ist eine so ekelhafte Vorstellung, richtig gruselig. Wenn Harry da liegt und der Basilisk sagt so, okay, jetzt ist der Tag der Tage, jetzt bringe ich Harry Potter um. Und vor allen Dingen, wie gigantisch ist dieser Basilisk im Film? Der kann doch nicht unbeaufsichtigt oder beziehungsweise ungesehen durch die Gänge von Hogwarts sliden.
Ja, das ist halt wirklich der Punkt. Aber ich meine, wer ist denn in den Gängen überhaupt dann da? Weil wir sehen ja dann auch, dass selbst wenn Geister ihn sehen, das einen gewissen Effekt auf die hat. Und dementsprechend halt man eigentlich von Glück reden kann, dass Colin den Basilisken wahrscheinlich zuerst gesehen hat, ihn fotografieren wollte als Beweismittel, dann die Schlange auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn angeguckt hat. Mhm. Und dadurch ist er dann versteinert worden.
Crazy. Naja, jedenfalls sind verrückt, Dumbledore und McGonagall dann haben ein bisschen die Hoffnung, dass er ein Foto von dem Angreifer gemacht hat. Mhm. Aber wenn sie die Kamera öffnen, riechen sie einfach nur verbranntes Plastik und der komplette Film und die Innereien der Kamera sind komplett hinüber. Leider. Also haben sie leider keine Beweise.
Ja, und tatsächlich wird ja Colin auch nur deswegen gefunden, weil Dumbledore abends mal aufgestanden ist, um sich eine heiße Schokolade zu machen.
Finde ich sehr süß.
Finde ich auch sehr süß. Das ist auch eine süße Erklärung, warum er aufgestanden ist. Aber meine Frage an dich wäre jetzt, meinst du, Dumbledore hat irgendwas gespürt? Oder er hat irgendwie was wie ein Feindglas oder eine Karte des Rumtreibers, ähnliches, wo er die Schule mit dem Augen hat?
Ich denke schon, dass Dumbledore irgendwie sowas hat. Mhm. Ich weiß aber nicht so ganz was, weil dann würde er ja auch den Basilisken sehen.
Kommt drauf an. Also
wenn es halt ein Feinglas ist, dann siehst du ja nur Rauch eigentlich, der sich rot färbt. Aber
nee, das Feinglas war doch dieses Spiegelbild, wo du dann hinter deinen Schultern deine Feinde erkennst. Und wenn du dir das Gesicht erkennen kannst, sind die quasi unmittelbar in deiner Nähe und du stirbst in den nächsten paar Minuten oder so.
Wow,
deswegen, scary. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass er ein Feinglas hat und sich diese Gestalten ihm nähern, aber er nicht ausmachen kann, wer das ist. Weil das Feinglas halt nicht so direkt ist, sage ich jetzt mal. Und dass er dann irgendwie gedacht hat, so, ich gucke noch mal abends ins Feinglas. Und dann so, oh, das ist ganz schön nah. Und die greifen ja auch nicht Dumbledore direkt an, sondern Harry halt.
Ja, keine Ahnung. Oder er hat vielleicht wirklich mehr Ahnung und auch mehr. Also ich kann Dumbledore jetzt vor allen Dingen noch nicht so richtig einschätzen, weil auf der einen Seite ist natürlich dieser Mentor für Harry und der sich auch später opfert und der die Welt retten möchte, sag ich mal. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch jemand, der Harry opfert.
Ja.
Ob er dann immer von allem nichts wusste, ist natürlich dann auch die Frage, ob er Harry bewusst aufgehalten hätte, wenn der sich Voldemort stellt, ist natürlich auch die andere Frage, weil er weiß, dass Harry und Voldemort in der Prophezeiung, dass nur einer von beiden überleben kann und derjenige vom anderen getötet werden muss. Das heißt, irgendwann müssen sie sich gegenüberstehen. Ja. Jetzt vielleicht noch nicht im zweiten Buch, aber ich glaube, dass Dumbledore wohl oder übel schlimmer beziehungsweise
grausamer
ist, als man leider denkt.
Ja, und ich glaube halt, also das ist halt das Ding.
Ich glaube, es ist halt irgendwie so ein bisschen, kennst du diese theoretische Philosophiefrage, wenn du halt so einen Bus fährst, du über eine einzelne böse Person? Oder wie
also du hast die Wahl, quasi drei Leute überzufahren oder du gehst auf ein anderes Gleis, wo du eine Person überfährst.
Und das ist dann halt häufig so eine ethische Frage, ob man irgendwie eine Person überfährt oder drei Personen. Und im Endeffekt zieht Dumbledore Harry halt so ein bisschen auf, um die Menschheit zu retten, muss dafür aber halt Harry opfern.
Ja, das stimmt. Wobei er sich ja ein ganz, also, wobei, ich glaube, wir reden darüber, wenn es soweit ist. Weil ich wollte gerade dazu sagen, weil er hat ja irgendwo so ein Fail-Safe-Ding mit diesem komischen weißen Bahnhof dann so. Aber darüber reden wir mal, wenn wir dabei sind, weil ich glaube, das macht jetzt noch nicht Sinn. Aber ist auf jeden Fall eine Frage, wie viel weiß Dumbledore, weil er scheint ja jetzt noch nicht. Also er scheint zu wissen, dass diese Versteinerungen auf die Kammer des Schreckens zurückzuführen sind. Er weiß noch nicht, wie.
Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass Dumbledore schon weiß, dass die Kammer existiert.
Ja, ja, klar. Weil, das stellt er auch gar nicht in Frage.
Naja, weil häufig war ja die Frage, ob es die Kammer, also ob es eine Legende ist und so. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen Dumbledore schon exakt weiß. Mhm. Er kann, und mich wundert, dass er nicht weiß, wo.
Ja. Ja, das stimmt.
Weil er stellt ja auch nicht in Frage, wo sie ist, sondern nur, wie sie geöffnet wurde. Mhm.
Aber sie wurde ja immer in Frage gestellt von im Film McGonagall und im Buch Professor Binns.
Mhm.
Halt nie von Dumbledore selbst. Dumbledore hat nie gesagt, so, mal gucken.
Naja, aber dann könnte er im Prinzip einfach runtergehen und mal die Lage checken.
Ja.
Wenn er wüsste, also ne, könnte er machen.
Ja, eigentlich
macht
schon.
Macht er aber nicht.
Ja, oder er kann halt nicht. Oder es ist halt auch für ihn ein Rätsel.
Er ist halt kein Paselmund, ne? Er kann wahrscheinlich das nicht öffnen.
Und das ist halt auch das, was ich halt glaube. Ich glaube, er weiß halt schon viel, aber er ist halt so ein bisschen wie der Leser, der das zum ersten Mal liest. Von wegen, er weiß von vielen Punkten. Wie auch zum Beispiel, dass wir wissen, weil nun mal das Buch so heißt, die Kammer des Schreckens, dass es eine Kammer des Schreckens geben muss. Mhm. Aber er weiß halt noch nicht, wie. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, er ist so ein halballwissender, nicht Erzähler, aber Charakter. Und das ist halt, ja, finde ich verrückt. Ich finde, Dumbledore ist tatsächlich eine sehr interessante Gestalt, um drüber zu erzählen, weil sie immer so gezeichnet wird als fürsorglich und immer um Harry bemüht, aber gleichzeitig, wie du schon sagst, opfert er ihn in gewisser Weise.
Aber ich finde auch, dass mir jetzt auch häufiger aufgefallen ist, dass diese ersten Bücher, jetzt mal ab von der Thematik, aber ich finde sie auch nicht sonderlich gut geschrieben. Mhm. Jetzt von der Literatursicht aus, finde ich. Also ich finde, dass keine bahnbrechende Schreibkunst, aber die Geschichte macht es halt, finde ich, total, also die Geschichte ist halt super interessant, weil jetzt auch da ist mir wieder aufgefallen, wie schnell alles passiert und wie einfach J.K. Rowling, natürlich haben wir jetzt hier die Übersetzung, also nicht das Original, aber wie einfache Worte sie wählt, beziehungsweise auch wie banal sie Figuren beschreibt. Also sie geht super auf das Äußere, bei der Madame Pines ja auch wieder, bei der Bibliothekarin, dass sie sehr dürr ist und fast schon wie ein abgemagerter Geier oder so, wird sie beschrieben. Und das finde ich irgendwie so, ja, okay, wir können uns sie ja auch irgendwie vorstellen, aber es gibt auch nettere Begriffe als abgemagerte Geier.
Ja, aber das ist halt so, glaube ich, dieser Humor aus der Zeit, dass man so Leute auf Äußere so ein bisschen reduziert. Also es ist halt auch die Frage, wenn Harry Potter heute nochmal rauskäme, ob es halt noch so einen Effekt hätte. Auf der anderen Seite ist es schwierig zu sagen, weil Harry Potter hat sehr, sehr viel beeinflusst. Mhm. Also allein den ganzen Fantasy-Bücher in Filme verwandeln, in Hype der frühen 2000er. Also ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Es ist schon, vor allen Dingen habe ich irgendwann, gerade ich glaube bei der Passage mit Dobby, habe ich irgendwann gedacht so, ja, okay, I get it, jetzt können wir mal so langsam wirklich zum Endpunkt kommen. Und da wirken auch manche Sätze so eingeschmissen, wie diese Thematik von Klatscher, 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 er hat sich immer dagegen eingewendet, auf einmal so, warum trägst du eigentlich diesen Kissenbezug? So ist so, ach ja, das haben wir noch nicht erklärt, dass er einen Kissenbezug hat. So, das ist halt so ein bisschen nicht billig, aber schon so, wo kommt das jetzt her? Ja, wenn man drüber nachdenkt, fällt einem das irgendwie negativ auf jeden Fall.
Ja. Na, jedenfalls haben wir jetzt Colin Creevy, der auch versteinert wurde, der auch auf die Alraunen warten muss. Und wir wissen auch, wer die nächste ist, die vom Basilisken angegriffen wird. Und dementsprechend sind wir jetzt beim nächsten Kapitel. Das heißt
Der Duellierclub. Eine auch, es ist, irgendwie ist dieses Buch und auch der Film damit für mich so, weil ich den nicht so häufig geguckt habe, ich glaube, ich mit einer der, die ich am wenigsten geguckt habe. Und dementsprechend vergesse ich super viele Sachen. Und jetzt habe ich gerade auch vorhin, als wir es noch gelesen haben, habe ich die nächste Kapitel gesehen und so, oh ja, stimmt, die Szene.
Ja, man und hat so direkt die Szene im Kopf, ne? Es ist, ich finde, auch sehr nah an dem Buch.
Ja, auf jeden Fall. Also, das war auf jeden Fall noch die, wo man sich noch glaubwürdiger an die einzelnen Steps ans Buch gehalten hat, als vielleicht spätere Sachen.
Naja, es ist ja auch noch nicht so dick, das Buch, wie die anderen beispielsweise.
Aber so abschließende Kommentare, wie fandst du es denn?
Ganz in Ordnung. Also es war, fand ich, es ging jetzt wieder ein bisschen bergab mit der Geschichte. Da fand ich die vorherigen Kapitel besser. Aber ich bin jetzt gespannt. Vor allen Dingen der Duellierclub scheint mir so ein Kapitel zu sein, was sehr lückenfüllermäßig ist. Also das trägt nicht wirklich zur Geschichte bei, außer dass wir halt eine Sache herausfinden, die später wichtig wird. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz nett. Ich bin halt kein Quidditch-Fan, aber ist schon okay.
Ja, ich muss auch, also ich fand halt Quidditch war dieses Buch auf jeden Fall besser als letztes Buch. Ja. Wobei ich es beim letzten Buch auch nicht spannend, also nicht spannend fand.
Ich habe das Gefühl, niemand mag die Quidditch-Passage.
Es ist halt schwierig zu übertragen. Also ich finde es immer noch interessant, aber auch in den Filmen sind das immer die schwächsten Passagen. Ja, das stimmt. Weil ich dann immer denke, so, ja, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie einen bombastischen Punkt haben. Und da gibt es ja noch so komische Szenen, wo Colin Creevy mit seiner Kamera auf so einem Balken an der Fassade entlang, wo es auch, das wird in Spielen auch so krass ausgenutzt, diese Szene, dass man halt da hinter die oder unter die Tribüne irgendwie geht. Und dass er diese Hinterherjagd dann gibt und es ist halt hier alles gar nicht.
Ja.
Aber ja, im Groben und Ganzen finde ich ein solides Kapitel auf jeden Fall. Und hat so ein paar Höhen für mich, wie halt Hermines quasi Situation zu dem Einsatz, den sie jetzt bald haben. Die oftmals passive Rolle von Harry, im Sinne von, er muss halt dem Klatscher ausweichen. Die Beschreibung davon fand ich spannend. Und wie er dann am Ende dann in dem Krankenflügel liegt mit dem knochenlosen Arm.
Hm.
Und tatsächlich die Beschreibungen von, wie der Arm wächst, finde ich tatsächlich sehr, oder wie der Arm sich verhält, das finde ich tatsächlich auch sehr gut zum Nachfühlen.
Mhm.
Weil jeder hatte mal einen tauben Arm und weiß dann so, und jetzt sich dazu vorzustellen, dass so wie so ein alter Gummihandschuh deine Hand sich bewegt, das wirkt sehr eklig. Und dann auch, als es dann ein bisschen gewachsen ist und Dobby dann dazu kommt, dass es sich anfühlt wie kleine Splitter im Arm, stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor.
Ich stelle es mir auch, wie du ja eben gesagt hast, bei einem eingeschlafenen Arm, wenn das dann so krass kitzelt,
Das
fühlt sich ja auch an wie so ganz viele Nadelstiche.
Ja, genau.
Aber so ähnlich stelle ich es mir vor.
Und ja, dementsprechend fand ich, also es hat ein paar Höhen auf jeden Fall, aber jetzt nicht mein Lieblingskapitel bisher.
Ja. Naja gut, und wenn ihr bis zur nächsten Folge weiterlesen wollt, dann könnt ihr das Kapitel der Duellier-Club schon mal vorlesen. Ansonsten hören wir uns gerne nächste Woche Montag wieder bei Radio Ravenclaw.
Mhm.
Und falls ihr noch mehr von uns hören wollt, könnt ihr mittwochs auch gerne bei The Irrelevance reinhören.
Jede
und
Woche.
Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Start in die Woche und dann bis dahin.
Haut rein.
Tschüss. Ciao.